Weißt du, was ein Spliff ist?
Irgendwas mit Marihuana, oder?
Nervenkitzel, dein Filmpodcast. Hallo Joe.
Hallo Simon.
Hast du heute schon was getrunken?
Ich hoffe doch, dass jeder heute schon was getrunken hat. Ja.
Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der menschliche Körper besteht zu 65% aus Wasser.
Sehr interessant.
Und heute sprechen wir einen Film, in dem es sehr viel um Wasser geht. Sehr viel um Trinken. Joe trinkt gerade.
Ich finde gut, dass wir zu der Aufnahme gerade Wasser trinken.
Ja.
Passt perfekt.
Wir haben den Schnaps vorher schon getrunken. Jetzt gibt es nur noch Wasser. Denn wir besprechen A Cure for Wellness. Ein Film von Gore Verbinski aus dem Jahr 2017 mit unglaublicher Besetzung. Dane DeHaan, Jason Isaacs, den man wohl als den guten Lucius Malfoy aus Harry Potter kennt, Mia Goth und den Rest kennt man nicht. Es sind auch viele deutsche Schauspieler, denn ja. Das Besondere an diesem Film ist, dass es auch eine deutsche Produktion, eine amerikanisch und deutsche, und es spielt viel in der Schweiz. Zumindest erweckt es den Anschein, dass es in der Schweiz spielt.
Ich denke, die Berge sind ganz eindeutig in der Schweiz, würde ich behaupten. Vielleicht haben sie die aber auch so in den so eingefügt in den Hintergrund. Ich glaube schon.
Ja, Moment, du meinst...
Weil ich habe doch gesehen, die Burg sind die Belitzer Heilstätten. Also ich hoffe, das stimmt jetzt auch, aber so habe ich das vorhin gelesen. Ja, da passen ja die Berge nicht zum Hintergrund.
Nee, es passt auch nicht alles in die Schweiz. In diesem Film passt allgemein vieles nicht. Aber das werden wir dann entdecken. Die Story kann ich eigentlich kurz zusammenfassen.
Ja, nichts leichter als das, oder?
Viel Spaß. Ich glaube, es ist wirklich einfach.
Okay.
Weil ganz runtergebrochen ist, geht es darum, dass ein Investmentbanker aus New York seinen Kollegen abholen muss.
Aus
der Schweiz, der einen Spa-Urlaub macht und sich kurzerhand entschlossen hat, da zu bleiben, weil es ihm so gut geht. Aber er muss zurückkommen, weil es noch krasse Geschäfte abzuwickeln gibt. Und das kann nur er irgendwie. Genau, er muss ihn holen, fährt hin, stellt sich heraus, es ist gar nicht so einfach, ihn abzuholen. Denn diese Spa-Anlage, dieses Sanatorium ist mehr, als es den Anschein hat. Da gibt es nicht nur geiles Wasser und glückliche Menschen, sondern noch ein paar Probleme. Und dann passieren viele Sachen, die nicht so plotrelevant sind eigentlich.
Ja.
Stellt sich heraus, dass der Sanatoriumsleiter hat einen Plan, einen bösen Plan.
Ja, der heißt Heinrich Vollmer.
Heinrich Vollmer, gespielt
von Jason Isaacs.
Genau. Er möchte nämlich gerne seine Tochter heiraten.
und er möchte dafür, sich vor allem fortpflanzen, glaube ich, mit seiner Tochter.
Richtig. Und dafür braucht er Flüssigkeit aus Menschen. Sein sehr, sehr lang gehegter Plan.
Flüssigkeit aus Aalen und Menschen. Ich weiß nicht genau, wie die Rangfolge
Spitzkopf-Aale.
Ist. Spitzkopf-Aale.
Genau. Erst ist alles sehr verwirrend.
Sehr kompliziert auf jeden Fall.
Aber es ist auf jeden Fall ein böser Plan im Hintergrund. Und unser Hauptcharakter scheint immer mehr dahinter zu kommen. Er bekommt immer mehr als Versatzstücke dieser langen, 200 Jahre andauernden Geschichte. Und schafft es auch im letzten Moment, die Pläne des bösen Institutleiters zu verhindern.
Und die Tochter zu retten.
Und die Tochter zu retten und seinen Job zu verlieren.
Eigentlich ist er so ein Märchenprinz.
Aber ein sehr unsympathischer.
Als würde er die Prinzessin da retten vor dem bösen König.
Ein sehr arroganter Prinz.
Findest du den so arrogant?
Oh, ich finde ihn total arrogant.
Er ist auf jeden Fall kein guter Mensch, aber er ist ja hauptsächlich halt irgendwie krank, habe ich immer so. Also ich fand ihn immer gar nicht so. Mir hat er eher leid getan. Weil ihm da ja jetzt offenbar halt auch immer schlechter geht.
Aber er ist auch kein Sympathieträger. Er ist auch nicht als solcher, glaube ich, in den Film gekommen.
Er ist kein klassischer Sympathieträger, nee, das nicht. Aber ich mochte ihn.
Er ist so ein Hustle-New Yorker-Börsentyp.
Ja.
Ist die ganze Zeit am Arbeiten.
Er hat auch kein leichtes Leben.
Er hat auch immer so eine rauchige Stimme, immer die so schon so...
Er spricht auch wahnsinnig undeutlich.
Ja, voll.
Also das war auch für mich eine Herausforderung. ohne Untertitel hätte ich ihn sehr, sehr schlecht verstanden, auf jeden Fall. Aber ich glaube, weil er auch immer so, er gibt sich halt auch keine Mühe beim Sprechen, weil er immer gestresst ist und immer unter Druck steht.
Ja.
Wie heißt er eigentlich? Lockhart.
Lockhart, ja.
Wir erfahren seinen Vornamen nicht. Auch schon wieder komisch, ne? Warum nutzt man dieses Mittel? Keine Ahnung, habe ich ehrlich gesagt keine Erklärung für.
Vielleicht einfach nur, um den Harry Potter Gag vollständig zu machen.
Ja. Mit der Burg und Jason Isaacs, stimmt, ja. Und da gab es auch böse Wesen, die im Wasser leben. Ich weiß nicht.
Ja.
Ich glaube, ich bin bei jedem Film Harry Potter parallel. Das ist leider wirklich schlimm bei mir.
Aber es wird in Harry Potter weniger Deutsch gesprochen.
Ja, das ist eigentlich auch schön. Ich mag das eigentlich immer, wenn Deutsch gesprochen wird in Filmen und dann auch wirklich deutsche Schauspieler
ja,
dabei sind.
Auf jeden Fall.
Das ist ja, ich weiß nicht. Manchmal sparen sie da ja so ein bisschen an den Mitteln und dann hört man, das sind eigentlich Amerikaner, die so tun, als ob. Und auch Jason Isaacs, der tut hier so, als wäre er ein Deutscher und hat, er faked so einen deutschen Akzent. Mhm. Aber ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Mhm.
Aber es ist weird, dass sie deutsche Schauspieler nehmen, um Schweizer darzustellen.
Ja.
Die sprechen alle wunderschönes Hochdeutsch, Schauspieler-Hochdeutsch. Was spielt da nicht in Deutschland?
Das ist eigentlich völlig irrelevant, dass die Hochdeutsch sprechen. Genau, weil unser Hauptcharakter die ja eh nicht versteht.
Ja.
Hätten sie ja wirklich, Schweizerdeutsch versteht fast niemand außer die Schweizer. Das wäre dann eigentlich noch besser gewesen, um auszudrücken, dass er nicht versteht, was die sagen. Wobei das nicht wirklich relevant ist.
Ich finde auch die, allgemein, das mit der Darstellung der Schweiz und auch diese Darstellung der Sprache, finde ich, das hat mich dann ein bisschen fertig gemacht. Da habe ich mich echt dran aufgehangen.
Ja.
Ich finde es auch lustig bei den Untertiteln, wenn sie Deutsch sprechen, steht dann auch immer Speaking Foreign Language.
Ja.
Warum schreiben sie nicht Deutsch oder German? Weil man die amerikanischen Zuschauer nicht überfordern will. Dann denken sie, warum sprechen die in der Schweiz denn Deutsch?
So könnten die Amerikaner halt lernen, okay, man spricht in der Schweiz Deutsch. So, weil
Bildungsauftrag erfüllt.
Ja, das wissen die nämlich, das wissen die gar nicht.
Ja, aber die haben den Bildungsauftrag total in die Tonne getreten. Weil man muss,
aber die Berge sind wirklich sehr schön. Die sind genau so, wie man sie
da. Die Berge sind schön. Es gibt da schöne Burgen, tolle Aussichten. Es gibt ja auch wirklich solche Spa-Einrichtungen.
Ja.
Für reiche Menschen so.
Absolut.
Weil die Schweiz ja auch ein sehr reiches Land ist.
Aber sie hätten es auch ganz doll klischeehaft machen können. Was ist so klischeehaft für die Schweiz, außer die Berge? Also so Käse
So Chalets so.
Ja.
Und Skifahren.
Ja. Vielleicht wäre es dann, hätte uns das auch irgendwie sauer aufgestoßen, wenn sie halt so alle Klischees rausgeholt hätten.
Nee, ich glaube, die mussten das halt so konstruieren. Also mir geht es darum, dass die einmal in einer Szene, es ist glaube ich nur eine Szene, ne? Die fahren erstmal hin durch so ein Dorf und dann ist es so ein. Das letzte Kackdorf, was man sich irgendwie aus dem tiefsten, keine Ahnung,
Thüringen, Brandenburg.
Brandenburg.
Nee, was hatte ich gesagt? Sachsen-Anhalt, glaube ich, haben sie das gedreht, wahrscheinlich.
So irgendwie das letzte Kackdorf, wo auch kein Mensch leben möchte.
Nicht gegen Ostdeutschland.
Nein, natürlich, wir leben ja auch in Ostdeutschland. Aber das war schon wirklich heftig heruntergekommen. Und dann sitzen da auch nur solche asozialen Jugendlichen, die das Auto direkt mit Dreck bewerfen und so.
Ja, und ganz schlimm beleidigen und
ja,
so.
Was soll das denn für ein Bild auf die Schweiz abgeben?
Nee, das stimmt, das ist keine gute Werbung.
Und dann in diesem Dorf gehen sie in eine Kneipe, die sieht von innen richtig krass aus, so ein Ratskeller mäßig.
Hat mich aber auch wieder an den tropfenden Kessel erinnert.
Stimmt.
Also hätte auch ein britischer so Pub sein können, finde ich, so im Untergrund, so schöner.
Ja.
Oder so ein Zauberer-Pub halt irgendwie, ich weiß nicht.
Und dann bestellen sie auch noch Butterbier.
Ja.
Aber auf jeden Fall in dieser Bar sind halt auch nur solche klischeehaften Halb-Goss-Jugendlichen, die da deutsche Rockmusik hören.
Und richtig aggressiv halt wirklich sind.
Ja.
Und richtig böse gucken
am
und so total
Tage
ausländerfeindlich auch sind irgendwie.
Ja. Die und direkt auf Stress aus sind und alle sind irgendwie unrasiert und ungepflegt.
Ja.
Und dann kommt auch noch so ein Polizist, der so eine SS-Uniform trägt.
Ja.
So, was soll das denn für die Amerikaner ein Bild von der Schweiz geben? Aber das braucht dieser Film auch. Weil der Film hat dann ja auch später noch in dieser Hochzeitsszene da die ganze Mitarbeiterschaft dieses Sanatoriums als, keine Ahnung, so Akolyten verkleidet, die da an dieser Zeremonie teilnehmen.
Ja.
Weil man braucht halt irgendwelche armen, verzweifelten Menschen für solche Sektenquatsch.
Ja, ich meine, gut, der hat da irgendwie die Leute unter Kontrolle oder die Klinik, die scheinen ja die Patienten da beeinflussen zu können und dann finde ich es jetzt nicht zu weit hergeholt, dass sie da auch die für alle möglichen Zeremonien und so begeistern können. Aber es ist albern, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Also ich finde es eh nicht logisch, aber warum sollen die nicht alle mitmachen? Eine Hochzeit. Ich meine, ja. Die waren sehr, ich finde krass, dass die alle tanzen konnten.
Aber dass die alle eines der höchsten Einkommen der Welt haben, das gibt's nicht.
Ich finde es auch gut, dass es da in dem ganzen Dorf keinen Empfang gibt.
Ja, klar.
Und nicht nur das, sondern als unser Protagonist diese Stadt betritt, also mit dem Auto in diese Stadt fährt, geht sofort sein PC aus. Also sein Computer geht aus. Also es scheint irgendwie, also es ist sehr seltsam. Also selbst wenn ich keinen Empfang habe, geht mein Computer nicht aus und vor allem nicht mit so komischen Störsignalen oder was. Das war ganz seltsam.
Aber das finde ich ein sehr guter Stichpunkt. Weil man hat am Anfang das Gefühl, dass in diesem Film sehr viel Übernatürliches passiert.
Ja.
Also der Hauptcharakter, der Lockhart, fährt der Bahn zu diesem Ort, zu dem Sanatorium. Und da sitzt schon ein Kind und malt so eine Teufelfigur ans Fenster. Und das sieht schon irgendwie unheimlich aus. Und man erwartet, okay, da kommen irgendwelche dämonischen Kräfte, spielen vielleicht in diesem Film eine Rolle.
Ja.
Oder die Mutter, die auch so eine weirde Rolle spielt, die gibt auch schon so Eindrücke, so als ob sie in die Zukunft sehen kann. Hier, du wirst nicht zurückkommen. Und alles Mögliche. Genau, dass der Laptop plötzlich abstürzt. Es gibt ganz viele Sachen, die darauf schließen lassen möchten, dass etwas Übernatürliches passiert. Das kommt einfach nicht.
Naja, also übernatürlich natürlich schon in dem Sinne, dass der da offenbar ein Unsterblichkeitsserum erfunden hat. Also so im Sinne von, ne, er ist ja irgendwie eine Mumie, er ist 200 Jahre alt.
Ja, okay, aber...
Die versuchen es mit Wissenschaft zu erklären. Richtig. Klar, ich weiß, ja. Es ist jetzt nicht, zu erklären, dass da irgendwie... Es gibt keine Erklärung im Sinne von, da sind Dämonen oder es ist ein Geisterschloss oder so. Sowas kommt am Ende nicht raus. Aber es passieren ja schon jetzt nicht komplett realistische Sachen, so auch im...
Das lässt sich dann ja wieder drauf schließen, dass er unter Drogen steht und irgendwelche...
Genau, ganz viel lässt sich halt irgendwie dadurch erklären. Er hat so viele Halluzinationen. Aber
auch am Anfang, dass sich die Mia Goth, wenn sie vorgestellt wird, plötzlich da über die Zinn teleportieren kann.
Teleportiert sie sich? Ah, das habe ich gar nicht genau gesehen.
Sie versteht in ganz verschiedenen Positionen auf dieser Burg.
Das habe ich gar nicht gesehen. Das wäre ja gut. Aber er beobachtet sie und er hat zu dem Zeitpunkt noch gar keine Drogen bekommen, ne?
Genau.
Er hat einmal Wasser getrunken im Büro, glaube ich. Das ist das Einzige, würde ich sagen.
Hat er davon getrunken?
Das war die Szene, wo du gesagt hast, er hat jetzt doch getrunken. Das war ja die Szene, genau, da kennen wir Jason Isaacs noch nicht. Genau, weil Jason Isaacs sehen wir ja erst nach dem Autounfall.
Ja, du hast
genau
recht.
Und er ist vorher in dem Büro von irgendjemand anderem und da trinkt er Wasser. Also das ist das Einzige, wo man jetzt sagen könnte, okay, er stand da vielleicht schon unter Drogen und hat sich das eingebildet, dass sie da steht überhaupt oder das, wo sie steht genau. Weil ich hätte gedacht, vielleicht, dass es nur eine andere Perspektive ist und dass sie
aber
da einfach
Fahrer
auf dieser Burg
steht.
Aber der Fahrer
sagt ja auch, es ist a cute girl oder sowas. Hätte sie ja auch gesehen.
Hat sie auch gesehen, ja.
Ich weiß nicht, ob sie
wirklich ihre Position ändert.
Ja, hundertprozentig.
Ja, das ist natürlich wirklich dann sehr merkwürdig. Ja, das habe ich gar nicht so empfunden. Ich fand es eh komisch, wie sie da steht und so, aber... Ja, also deswegen bin ich ja auch davon überzeugt eigentlich, dass er von Anfang an... eine gewisse Geistesgestörtheit hat. Also, dass er von Anfang an schon krank ist. So, weil genau die Sache im Zug mit dem Dämon, das wirkt komplett, also mit der Zeichnung, was mit Dämon eigentlich? Was malt er da ans Fenster?
So eine Teufelfigur, glaube ich.
Ja. Das ist, und dann grinst das Kind ihm so an, das ist ja total... Das ist ja keine realistische Szene. Also das ist etwas, wo ich denken würde, okay, das bildet er sich ein.
Mhm.
So. Und da ist ja noch gar nichts passiert. Also da ist er ja noch gar nicht in der Klinik, meine ich. So. Ich glaube, das Gespräch mit seiner Mutter da irgendwie, das war alles so komisch, dass ich irgendwie das Gefühl habe, er hat von Anfang an schon, ihm fehlt sein Verstand vorher sozusagen schon. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob die Dinge in dieser Klinik, also das ist nur eine Theorie, ich habe keine Ahnung, aber dass er möglicherweise von diesem Autounfall gar nicht mehr aufwacht.
Meinst du, das ist alles?
Der Autounfall, er hat ja dann er fährt mit dem Chauffeur da irgendwie von der Burg wieder weg, dann läuft denen dann so ein CGI-Hirsch vors Auto. Und dann haben die da einen ganz krassen Unfall, wo das Auto sich mehrfach überschlägt, wo die da wirklich mehrfach, die fallen ja da wirklich, also ich weiß nicht, aber das ist ja ein riesiges Stück, was dieses Auto da zurücklegt, wo sie da die Böschung runterknallen. Und dann wacht er wieder auf im Krankenhaus und hat schließlich nichts anderes getan, als dass sie ihm sagen, er sein Bein ist gebrochen oder so und er hat einen Beingips. Und dann später geht er runter ins Dorf, geht sozusagen, und trifft diesen Chauffeur und der ist auch komplett unverletzt. Und dann wird sogar später wieder dasselbe Auto gezeigt, wie das, wo die also den Autounfall hatten. Also das lässt für mich das irgendwie so darauf schließen, dass das alles gar nicht passiert ist. So. Also, dass der Autounfall passiert ist, aber dass alles, was praktisch ab dem Autounfall ist, so ein Produkt seiner Fantasie ist. Und ich habe da jetzt ja beim zweiten Mal schauen nochmal genau drauf geachtet. Das ist mir am meisten, glaube ich, auch nochmal aufgefallen, oder was die Theorie so am meisten stützt, ist, dass er, während dieses Auto da den Unfall hat, oder er den Unfall hat, hat er so, sehen wir so eine Sequenz an Szenen, also so Bilder, die so in seinem Kopf sind oder so. Also wo man jetzt denkt, okay, er sieht vielleicht nochmal Bilder aus seiner Kindheit oder so. Aber was er sieht, sind Szenen, die aus dem Film sind, die später noch passieren werden.
Welche zum Beispiel?
Ich erinnere mich hauptsächlich daran, genau, Mia Goth, wie sie da in diesem in so im Wasser ist. Oder generell auch andere Leute, glaube ich, die im Wasser sind. Also das sind Sachen, die ihm später erst passieren. Und ich glaube, es sind noch mehr Sachen. Habe ich mir leider nicht aufgeschrieben.
Okay.
Aber das waren eindeutig alles Sachen, die noch passieren später im Film. Und das lässt sich ja nicht erklären, so rational. Mhm. Außer er hat die Szene nicht gesehen, sondern das ist so für uns irgendwie, keine Ahnung, das wäre dann aber irgendwie sehr schlecht gemacht. Und was ich halt denke ist, er erfährt von dieser Legende um diesen Baron schon davor. Das erzählt ihm der Fahrer schon, als sie dahin auf dem Weg sind. So. Dann findet er diese ganze Sache oben komisch. Er kriegt seinen Kollegen nicht überredet. Oder, nee, ich weiß gar nicht, hat er da schon mit dem geredet? Nee, hat er nicht, ne?
Wie meinst du jetzt?
Hat er nicht, nee, den er zurückholen soll. Mit dem hat er noch nicht geredet. Nee. Er hat, glaube ich, nur dieses im Büro. Also das ist eigentlich alles noch relativ normal. Und dann hat er den Unfall. Und kann es nicht sein, dass er im Koma liegt und dass praktisch, dass seine Fantasie ihm dann diese Geschichte erzählt?
Das würde tatsächlich auch erklären, warum er sich die Schweiz so hinterwäldlerisch vorstellt.
Genau, weil das sind vielleicht seine Vorurteile. Das ist vielleicht das, was er über die Schweiz weiß.
Ja.
Ich meine, gut, die sind vorher ja einmal durch die Stadt gefahren. Da hat er ja schon, also die Jugendlichen haben den schon
aber
beleidigt,
hat er, ne? Ich die ganze Zeit auf seinen Laptop geguckt.
Aber dass er, dass da jemand dem was an die Scheibe schmeißt. Okay. Aber das kann ja dann diese spätere Szene ausgelöst haben. Also er hat einmal schon gesehen, okay, die sind aggressiv. Und deswegen.
Ja, genau.
Deswegen, und das hat für ihn vielleicht auch eine Art, das ist also eine Angst getriggert oder so, wie auch immer, aber so hat er dann, das hat für ihn dann die Szene später dann gebildet in seinem Kopf, wie er dass er dann später von denen nochmal angegriffen wird.
Das erklärt auch den Polizisten in seiner bescheuerten Uniform und dass er auch da Weltkriegsmemorialien sammelt der Deutschen.
Ja. Ich überlege halt, ob es auf alles passt und ich glaube nicht. Ich glaube, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine valide Theorie. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das alles wirklich passiert, dann sind da für mich so viele Logiklücken irgendwie und so viele Sachen, die einfach zu komisch sind. Und die, wo ich auch denke, so, was genau macht der Vollmer da eigentlich? So, ist das wirklich alles logisch? Würde man so handeln, wenn man nur das Ziel hat, sich irgendwie fortzupflanzen? Ist das sein Ernst? Da diese riesige Dynastie, also dieses riesige Krankenhaus da und die ganzen Mitarbeiter und die ganzen Patienten und alle sind irgendwie in einem Boot und die ganze Stadt steht unter seinem Einfluss. Das wirkt für mich alles so komisch, wegen so einem, also nur weil er seinen egoistischen Plan ausführt. Ich finde das irgendwie zu abwegig, als dass das für mich eine logische Erklärung ist. Ich meine, es ist ein Horrorfilm. Genau, und was ich nämlich auch gedacht habe, warum, wenn die da so ein großes Geheimnis haben, lassen die Lockhart dahin überhaupt? Also warum akzeptieren die den da als Gast? Und warum tun die alles dafür, dass er da bleibt? Und dann bleibt er da und kriegt ganz viele Sachen raus und recherchiert und beobachtet und verfolgt und die stoppen ihn. Also die stoppen ihn irgendwann schon, aber sie hätten ihn auch längst aus dem Weg schaffen müssen. Oder du hast es vorhin noch mal gesagt, die geben ihm extra das Zimmer, dass er den Höhleneingang sieht und solche Sachen. Das würden die doch nicht machen. Die wollen doch nicht, dass er das rauskriegt. Die haben doch überhaupt kein Interesse daran.
Die Taktik von diesem Sanatorium ist ja, dass sie den gesunden Menschen, die da kommen, um mal kurz Urlaub zu machen, ein bisschen Wellnessurlaub, den einzubläuen, dass sie richtig krass krank sind. Und den Angst machen und die dann für immer da bleiben. Das ist ja auch aus der Zauberberg, aus der Vorlage. Und das versuchen sie mit ihm halt auch. Aber warum wollen, also die können ihn ja nicht einfach umbringen, da fragt ja jemand. Und wenn sie ihn einfach...
Wäre es nicht sicherer, ihn... Na gut, weil er erstmal da sein Bein auch gebrochen hat, meinst du?
Ja. Und es funktioniert ja auch sehr gut. Wir kriegen ihn ja auch halbwegs.
Ach, nicht wirklich. Ich finde, die sind sehr schlecht darin, seinen Willen zu brechen. Er ist da die ganze Zeit am Detektiv spielen. Und er hat auch Zugang zu Bereichen, wo ich mir denke, warum? Wie kann er da hinkommen? Wieso sind die Türen auf?
Mm. To be fair, er kommt in den Restricted-Bereich da, weil er...
Er schleicht.
Die machen die Tür auf und er kann seine Krücke dazwischen halten und er kann dazwischen durch.
Die haben ja ein besonderes Auge auf ihn. Die wissen, der macht da Ärger. So, dann müssen die das... Also, ich weiß nicht, irgendwie waren mir das alles zu viele... Also, als sollte er all diese Sachen irgendwie rauskriegen. Und das lässt sich für mich nur dadurch erklären, dass es irgendwie alles in seinem Kopf nur passiert.
Ja. Ja, es wird nämlich auch nicht erklärt, wie... Also, er hat ja manchmal seine Phasen, wo er da komplett indoktriniert ist und da alles mitmacht.
Ja.
Und dann erinnert er sich plötzlich, keine Ahnung, an seine Mutter oder sowas oder hat irgendwelche Eingebungen und recherchiert dann plötzlich wieder weiter und findet dann weitere Sachen heraus. Aber es wird nie erklärt, warum er plötzlich diese Momente der Klarheit hat.
Ja. Nee, und wenn es in seinem Kopf nur wäre, dann würde es halt erklären, dass es auch so schwankt, ne? Und dass er dann teilweise eben, ja, in einem Moment das eine sieht und dann in einem anderen Moment das andere oder halt... Ja, also das ist dann so, weil das halt so Traumsequenzen sind. Und das sind viele so Sachen. Und deswegen kann es auch sein, dass uns ist aufgefallen, dass manchmal die Physik nicht ganz hinhaut. Dass er da in so einem riesigen Wasserkessel ist, aber irgendwie eigentlich gar nicht, wahrscheinlich gar nicht atmen könnte, wenn er nur so, also wenn er nur was, wie heißt das, so ein beim Tauchen halt so ein Tauchwasserstoffding am Mund hat, aber nichts an der Nase, so dass das eigentlich unrealistisch ist. Oder dass er da im Wasser dann, da unten bleibt, bei dem Sichtfenster und so.
Ja.
Also ich fand es ein bisschen, man hatte so das Gefühl als Laie zumindest, dass die Physik da nicht ganz hinhaut.
Mhm.
Und er hat ja auch während dieses Films halt einfach, während seiner Story da, so klassische Albtraumfrequenzen halt. Also so, er erlebt da Sachen, vor denen Menschen Angst haben. Der Autounfall, ganz schlimm zum Beispiel. Oder die Sache, dass ihm da irgendwie die Zähne ausfallen, ist so ein klassisches Albtraummotiv.
Ja, ja.
Oder dass man eingeschlossen ist in diesem Kessel und nicht rauskommt.
Mhm.
Dann auch dieses, ich will das Wort eigentlich nicht sagen, aber das Kafkaeske, dass er hat da ja eigentlich Ansprechpartner, die ihm helfen könnten, oder wo man jetzt sagt, okay, ich gehe zu der Person hin und die hilft mir. Er hat nicht nur bei den Krankenschwestern und Ärzten, sondern macht er ja auch bei der Polizei. Er geht da hin und die helfen ihm aber nicht, weil die alle unter einer Decke stecken und so.
Mhm.
Und er ist dem so ausgeliefert, diesem System. Das ist sehr kafkaesque. Ist heute eine Literaturfolge.
Ja, absolut.
Nee, genau. Und das sind ja so, also das war zumindest so Kafkas Urangst. Und es gibt bestimmt noch ganz viel mehr. Vielleicht auch sogar auch mit den Aalen und so. Dass du, weiß ich nicht, im Wasser von so Aalen angegriffen wirst oder von Fischen oder... Also ich weiß nicht, das sind für mich viel so klassische, so Albtraum.
Wann hast du das letzte Mal von Aalen geträumt?
Nee, ich nicht. Aber ich denke irgendwie, man hätte es natürlich auch noch viel klarer machen können, durch noch viel mehr übernatürlichen Kram, wo man dann sieht, okay, das ist wirklich nicht mehr realistisch. Das hat man ja nicht gemacht, deswegen weiß ich nicht, was der Regisseur sich halt so gedacht hat. Oder vielleicht ist es eine Mischung aus beiden und man soll sich das als Zuschauer fragen. So, dass es teilweise so Geistergeschichte ist.
Mhm.
Und teilweise halt so ein Psychogramm. Weil es hat ja auch sehr was von Shutter Island, ne? Da passiert alles nur in seinem Kopf. Und das ist dasselbe Szenario, also nicht dasselbe Szenario, aber ist auch eine Psychiatrie und ja. Aber da ist es halt alles logisch gelöst am Ende. Da macht komplett alles Sinn, was wir sehen. Und hier ist es so, muss man sich das irgendwie bis zum Ende fragen.
Aber gibt es irgendwie ein filmtechnisches Stilmittel, was diese Trauminterpretation rechtfertigen würde?
Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht, wenn man sich den Film nochmal ganz genau anschaut, dass man irgendwie...
Weil bei Shutter Island sieht. Hat man halt Momente, wo man merkt, okay, das ist alles nur in seinem Kopf.
Nee, wie gesagt, irgendwie ist es hier nicht komplett eindeutig. Ich habe auch gedacht, ob man vielleicht auf irgendwelche Zeichen versteckt sind, dass man irgendwie immer im Hintergrund, weiß ich nicht, ein Flackern sieht, wenn er sich irgendwas einbildet.
Ja,
oder irgendwie sowas
genau.
Könnte ja sein. Oder irgendwie dann in dem Fall jetzt irgendwie, dass man irgendwo Wasser im Hintergrund sieht oder so. Aber... habe ich jetzt nicht so eindeutig auf jeden Fall gesehen. Und was für mich auch so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass es einige Szenen gibt, in denen er gar nicht dabei ist.
Das kommt dazu,
denke, ja. Ist ja einfach, hat er vielleicht einfach eine große Fantasie und denkt sich da diese völlig absurde Story aus oder passiert das wirklich alles?
Ich finde, die Trauminterpretation kann viele schlechte Momente und Aspekte dieses Films sehr aufwerten.
Ja.
Weil warum wird diese Background-Geschichte mit dem Baron so sehr episodenhaft erzählt und weiß nicht, wie finde ich das so auf einem sehr niedrigen Niveau. Also er hat erst die Geschichte von dem Fahrer und dann kriegt er bei Person B ein Stückchen weiter.
Mhm.
Und das ist irgendwie kein Hindernis. So. Er kriegt diese Sachen einfach in den Mund geworfen. So, und jeder ist bereit, ihm dann, also aber nur ein Stückchen zu erzählen.
Mhm.
Und am Ende hat er das Gesamtpuzzle gelöst. Und das finde ich irgendwie lame. Im Traum macht das natürlich Sinn. Dann macht sich dein Gehirn halt irgendwie, macht sich das einfach. Und löst das, wie es halt dein Gehirn machen halt würde.
Passt, ja.
Genau. Aber in dem Film, dann ist es mir zu lame.
Ja.
Allgemein, es wird mir sehr viel, zu viel auch wieder erklärt.
Ja.
Auch das schlimmste Moment war, als er bei dem Tierarzt war und dann der Tierarzt am Ende sagt, so, ich muss jetzt noch hier diese Kuh töten, denn die war ganz böse, die ist hingelaufen, wo sie nicht durfte, dann hat sie keine Ahnung, Gullywasser getrunken und hat sich das Bein gebrochen.
Ja.
So, okay, super offensichtlich, und dass es auch irgendwie eine Parallele sein soll.
Ganz viele vor allem, ne? Also das gebrochene Bein.
Genau, es ist alles.
Auch dann, genau, als er den Bauch aufschneidet, dann ist halt das Kalb drin und das ist ja passiert in der Legende. Und, ja, weggelaufen.
Und dann
es
sagt,
ist viel zu bedeutungsschwer.
Dann sagt er aber auch noch, so wie du.
Aber das ist doch nicht, genau, das ist nicht wirklich. Das spricht nicht wirklich dafür, dass das tatsächlich passiert.
Genau,
das
spricht entweder dafür, dass es ein Traum ist oder schlecht geschrieben.
In dem Buch würde das funktionieren. Also, glaube ich, dann würde man dann diese Abschweifungen haben und dann würde man denken, okay, das ist jetzt so eine Metapher. In der Literatur geht sowas.
Ja.
Aber hier, wenn man sich einen Film anschaut, ist das einfach dann ein bisschen albern.
Ja.
Die Leute dann so fast schon die vierte Wand durchbrechen und dann so einem da so den Spiegel vorhalten. Apropos Spiegel, es gibt unheimlich viele Spiegelungen in diesem Film.
Mhm.
Und ich frage mich, ob das einfach nur eine Weiterführung von dem Wassermotiv ist, weil Wasser halt. Aber es spiegelt in dem Film, es ist nicht nur immer Wasser. Also
ja.
Es ist auch mal der Boden oder irgendwie wirklich ein Bild oder also so Bildglas oder ein Spiegel.
Mhm.
Ich frage mich irgendwie immer noch, was genau da der Grund ist. Was glaubst du? Also vielleicht ist ihm doch einfach der, weil es doch um ihn geht, weil ihm der Spiegel vorgehalten wird um seinen eigenen Geisteszustand.
Also wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, Spiegel ist ein einfaches Mittel im Horror, mehr Spannung aufzubauen.
Ja. Ja, aber es ist auch manchmal gar nicht in gruseligen Szenen, ne, sondern einfach auch in schönen Szenen, so wenn die Hannah, also Mia Goth, da irgendwie auf diesem Brunnen balanciert, dann hast du halt, der Brunnen spiegelt die Berge im Hintergrund. Es ist einfach so, da ist es auch einfach nur, es sieht filmisch schön aus. Kann ja auch einfach manchmal der Grund sein, dass man sich denkt, das ist ein schönes Bild. Aber es ist so häufig, dass das absolut Absicht ist.
Ich habe mir am meisten die Szene mit Spiegel eingeprägt, wo er sich seinen Zahn zieht.
Weil er da in den Spiegel guckt. Ich weiß gar nicht.
Ja.
Ja gut, da braucht er den Spiegel halt wirklich. Manchmal sieht man es so überdeutlich. Er schaut zum Beispiel in dem Büro am Anfang, schaut er sich dieses Bild an oder irgendein Bild, was an der Wand hängt. Und dann wird aber das wird von der Kameraeinstellung das so gemacht, dass wir das Bild gar nicht mehr sehen, sondern wir sehen nur ihn, wie er sich spiegelt im Bildrahmen. Im Bilderrahmen, halt im Bild.
Mhm.
Ich mir halt denke, das muss doch ein Zeichen dafür sein, dass es in der ganzen Geschichte eigentlich nur um ihn geht. Nur um sein Gehirn und nicht um den ganzen anderen Kram. Weil er ist offensichtlich nicht sane. Also erstens erfahren wir er hat eine ganz schlimme Kindheitserinnerung, weil sein Vater sich vor seinen Augen umgebracht hat. Das ist ja auch nicht, das wird ja so oft wiederholt. Das ist ja wichtig. Das ist ja wichtig für die Story, nicht nur für den Charakter, würde ich sagen. Seine Mutter ist ganz kurz, bevor er dahin gefahren ist, gestorben. Also einen Tag vorher oder so. Das wäre ja ein super Auslöser dafür, dass man den Verstand verliert. Sonst hätten sie es auch rausschreiben können. Sie hätten die Mutter komplett rausschreiben können. Außer sie wollten ausdrücken, dass er, wie gesagt, dass es um seinen Geisteszustand geht, hätte ich gedacht.
Ja, die Mutter gibt ihm ja auch dieses mit der Ballerina und die schläft ja auch.
Ja, das ist nämlich auch so. Ja, stimmt. Über die Metapher haben wir noch gar nicht gesprochen. Sie sagt, die Ballerina tanzt, weil sie nicht weiß, dass sie träumt.
Mhm. gibt es ja auch der Mia Goth. Was sagt er zu ihr? Wie erklärt er das?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie, glaube ich, nochmal fragt, was passiert denn, wenn sie aufwacht? Und da sagt er aber nur, ich weiß es nicht.
Meine Mutter konnte die Geschichte nicht zu Ende bringen.
Und da habe ich mich auch so gedacht, es muss ja in diesem Film ums Aufwachen gehen. Aber so richtig ist das für mich am Ende nicht rausgekommen, dass jemand aufwacht.
Mhm.
Keiner. Also vielleicht die Mia Goth, weil sie erfährt, was dahinter steckt. Aber sie steigt dann ja auf sein Fahrrad und fährt davon und er ist offensichtlich, ihm geht es offensichtlich nicht gut.
Der Polizist, wo sich Lockhart hinwendet als letzter Ausweg, der Polizist, der ruft die Firma an, spricht mit dem Chef und der Chef sagt, ja, der Lockhart arbeitet bei uns und die Behörden ermitteln gerade gegen ihn, weil er, keine Ahnung, Steuern hinterzogen hat wahrscheinlich. So, also die Chefs haben ihn dann ja schon abgeschrieben. Das war ja auch so die Drohung, das war ja auch der ganze Hintergrund. Du musst da hinfahren, sonst bist du am Arsch. Aber dass sich dann die Chefs alle, das komplette Chefboard, die fünf Leute,
ja,
die Mühe machen, in der Nacht da hochzufahren, um ihn abzuholen.
Ja, weil das nicht passiert ist.
Das passiert, ja, stimmt, das passiert nicht.
Das ist ja nochmal so das Letzte wahrscheinlich, wo, also daran denkt er nochmal kurz, dass die ihn ja immer noch erwarten und dann kommen die halt.
Ja.
Ja. Ist auch, das würde halt erklären, warum, dass die ihm ja die ganze Zeit auch nur so Vorwürfe machen und so. Das ist wahrscheinlich einfach seine eigene Unsicherheit oder halt seine eigene, dass diese Situation, der Druck von der Arbeit halt, der ihn fertig macht. Das ist ja eh das Ding, was ja, das ist ja auch die allererste Szene, die wir sehen, dass jemand stirbt, weil er überarbeitet ist.
Ja.
Und offenbar, das wird ja auch, glaube ich, das ist ja, glaube ich, auch in diesem Brief wird das ja mehrfach erwähnt. Und generell wird das häufiger erwähnt, dass dieses ganze Arbeiten nur des Erfolges willen und nur um mehr Geld zu verdienen und nur um besser zu sein als andere, dass das halt die Menschen krank macht. So, und das ist ja genau das, was wir bei ihm sehen, dass er so ganz krass überarbeitet ist und seine Gesundheit komplett ignoriert und und das macht ihn halt krank. Wenn sie nur diese Geistergeschichte hätten erzählen wollen, dann hätten sie einen Gesunden da reingeschickt. Das ist eigentlich eh krass, einen Film anzufangen mit einem Hauptcharakter, der schon so kaputt ist. Das ist schon, ja, denke ich mal, dass es deshalb mehr um ihn geht auf jeden Fall, als um Heinrich Vollmer und seine wahnsinnigen Ideen.
Ja, schon.
Die schon sehr, sehr wahnsinnig waren auf jeden Fall. Also, wäre es nur diese Sequenz, als er diesen Autounfall hat, wo er Sachen aus der Zukunft sieht, dann hätte ich noch gedacht, ja, okay, keine Ahnung, das hätte ich vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Aber dann haben wir ja auch eine Szene, wo die Mia Goth eine Melodie summt, die von dieser Ballerina kommt, die nur er aus seinem Leben kennt, von früher.
Ja.
Also das ist auch mal sein Unterbewusstsein.
Ja.
Er könnte sich auch einbilden, er kann ja auch sein, dass sie irgendwas summt und er bildet sich ein, er kennt die Melodie, ne? Aber das ist doch super komisch. Und auch, und das fand ich auch mit am stärksten noch, wir haben eine kurze Sequenz, wie er als Kind mit seinem Vater Drachensteigen geht. Und wir sehen genau dasselbe nochmal auf der Wiese, wo dann zwei Patienten Drachensteigen.
Mhm.
Ich glaube, es ist derselbe Drache.
Ja, das
also,
stimmt.
Also es ist alles sehr, sehr, es deutet sehr viel darauf hin, dass es in seinem Kopf ist.
Aber gibt es einen Hinweis darauf, dass er mit seinem Vater auch dieses Ballspiel gespielt hat?
Cricket. Nein. Nee, das stimmt. Das ist...
Da habe ich deine Theorie widerlegt.
Ja. Ich glaube, es war wirklich derselbe Drache. Ich meine, das kann ja kein Zufall sein.
Ich meine, vielleicht haben die auch kein Budget gehabt. Die mussten das selbe Auto nehmen, weil...
Das kann gut sein, ja.
Konnten sich nur einen geilen Mercedes leisten.
Eigentlich hätte noch mal jemand irgendwo runterspringen müssen. Fällt mir gerade ein, weil wir diese Sache haben, dass sein Vater von der Brücke springt. Das ist gar nicht passiert. Niemand springt irgendwo runter.
Obwohl sie das anbietet, ne? Bei der Burg?
Ja, voll. Hätte man machen können.
Ich meine, die Mia, die steht da sehr gefährlich.
Ja. Aber sie fällt nicht runter.
Aber wenn ich im Koma bin, wenn mein Gehirn was gestaltet, warum lässt es mich dann die Hälfte der Zeit in fucking Krücken rumlaufen?
Ja.
Das finde ich.
Genau, ich habe ja vorhin gesagt, die lassen ihn vielleicht da, weil er eh sein Bein gebrochen hat. Aber die tun ja nur so, das ist mir nur gerade eingefallen, sein Bein ist ja gar nicht gebrochen. Der Gips ist ja nicht echt. Die haben dem den Gips angebracht, damit er da bleibt. Also die wollen ihn da unbedingt festhalten. Ist mir gerade noch eingefallen.
Woran machst du fest, dass der Gibt's nicht.
Ja, weil er sich seinen Gips anmacht und dann super irritiert ist und dann merkt, er hat überhaupt nichts. Sein Bein ist gesund.
Ich dachte, das ist einfach viel Zeit vergangen.
Glaube ich nicht. Kann auch sein, aber ich weiß, dass der... Na gut, ich weiß nur, dass Jason Isaacs auch sehr verwirrt ist, ja, und auf sein Bein schaut. Aber es kann auch sein, aber ich habe das so verstanden, dass er überhaupt nicht, dass sein Bein überhaupt nicht verletzt war.
Okay, kann auch gut sein, ja.
Ist auch eine tolle Szene, wie er sehr so dramatisch das Glas kaputt macht, um sich mit der Scherbe da brutal halt diesen Gips abschneidet von seinem Bein und da wahrscheinlich sein halbes Bein mit verletzt.
Vor allem die Hände.
Verletzt. Ja.
Das ist ja immer so reingedrückt.
Nee, das macht man eigentlich nicht, wenn man zweibeinigermaßen gut geht. Aber mit Scherben hat man eh viel. Er hat auch dann, als er dann dieses Bild entdeckt, wo dann die Mumie ist mit dem kleinen Mädchen, da ist er ja dann auch wieder sehr dramatisch und zerschlägt dieses Bild auf dem Schreibtisch. Dann sind auch überall Scherben.
Mhm.
Aber Scherben, ne? Spiegeln ja auch.
Ja.
Ja. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum Vollmer sich einmal die Stirn abtupft und da Blut ist.
Na, weil er doch diese Maske trägt.
Ja, aber später, als er sich die super schlecht auch die Haut vom Gesicht zieht, ist ja sein Gesicht so grün und so. Da ist ja kein Blut. Ja,
vielleicht ist so die äußerste Hautschicht durchblutet.
Mm.
Und darunter ist der Schleim.
Das war nur so, man sieht ja auch diese Masken. Das ist nur Haut.
Ich meine, da waren trotzdem noch Blutgefäße.
Muss ja, ich meine, das schreibt man nicht rein und dann lässt man das so. Das ist so unlogisch.
Ja.
Das glaube ich auch nicht. Habe ich nur irgendwie nicht ganz.
Ist ja auch weird, wenn er dann die Stirn abwischt und da ist so grüner Schleim plötzlich. Das könnte doch eine Sonnencreme sein oder so.
Das wäre super seltsam gewesen, aber dann hätte man noch mal einen Hinweis darauf bekommen, okay, er ist kein Mensch. Also zumindest nicht mehr.
Wieso muss das überhaupt grüner Schleim sein?
So hätte man, ich habe überhaupt, er hatte ja nicht mal was an der Stirn. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum er sich überhaupt die Stirn abtupft. Da war nichts. Er hat sich gar nicht verletzt, glaube ich.
Ja, einmal slappt ihn doch Miyagoth, oder?
Nee, am Ende erst.
Ich habe das Gefühl, er tupft sich zweimal an die Stirn. Einmal in der Bar oder nach der Barszene.
Ja, ich meine nach der Barszene. Und später tupft er sich nochmal einen Topf und da ist, glaube ich, kein Blut, ne? Aber... Sie schlägt ihn ja nur am Ende tot. Ja, also Miyagoth schlägt unseren Protagonist.
Aber auch in der Vergewaltigungsszene schlägt sie ihn.
Das stimmt, ja. Stimmt. Aber da, glaube ich, hat er keine Zeit mehr, sich die Stirn abzu... Ich weiß nicht, ob man da Wunden sieht in seinem Gesicht, stimmt. Müsste man eigentlich. Sieht ja sein Gesicht dann nochmal nach.
Ich meine, man sieht so einen kleinen roten Strich auf seiner Stirn.
Ja. Das ist auch das wichtigste Detail des Films, ne? Hätten wir eigentlich jetzt nochmal schauen müssen. Es tut mir sehr leid, dass wir jetzt so verunsichert sind. Aber das ist ja Motivation vielleicht, unsere Zuhörer. Sie können ja den Film nochmal schauen und uns dann eine Mail schreiben, um uns diese Frage zu beantworten. Das würde mich zumindest sehr freuen.
Ja. Wie oft wischt sich Isaac die Stirn? Ja, was sagst du zur Sexy-Szene im Wassertank?
Ja, das ist schön, dass du das Thema mir überlässt.
Ja, klar.
Ja, ganz toll. Tolle Szene. Die hat auch richtig viel Sinn ergeben. Ohne die hätte ich, glaube ich, auch den Film gar nicht verstanden.
Mhm.
Nee, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, was das sollte. Also entweder Lockhart hat irgendwie genau vor sowas halt Angst, deswegen bildet er sich sowas ein.
Das ist... Sehr explizite Angst, ja.
Nein, es ist so seltsam. Aber ich finde das gut, dass der Arzt in der Szene den Zauberberg liest. Deswegen habe ich gedacht, also echt so lustig.
Mhm.
Deswegen habe ich erst gedacht, du weißt das, weil das vielleicht eine Szene ist. Weil das ist vielleicht das Bild der Arzt. Guck mal, der Arzt liest den Zauberberg, dann kommt eine Krankenschwester rein. Und dann, ich will jetzt nicht im Detail sagen, was dann passiert, aber vielleicht ist das ja 1:1 eine Szene im Zauberberg, habe ich gedacht.
Da muss ich dich leider enttäuschen.
Ach man, aber dann verstehe ich es halt noch weniger.
Ja.
Oder? Also, was sollte das denn?
Ich habe keine Ahnung.
Oder es war so irgendwie, hat er vielleicht noch so eine sexuelle Unsicherheit oder so, die dann dadurch nochmal irgendwie manifestiert wurde, wie auch immer.
Mhm.
Keine Ahnung.
Ja, aber sexuelle Unsicherheit nehmen wir mit.
Ja, wir finden zu allem irgendeine Erklärung, glaube ich, wenn lange genug nachdenkt.
Weißt du, was cool wäre, wenn unser Lockhart, wenn man nochmal seine Wohnung gesehen hätte oder sein Haus oder sein Büro und da, dass er irgendwo versteckt der Zauberberg stehen würde.
Er hat zu oft Zauberberg gelesen.
Genau, wenn er großer Thomas Mann-Fan wäre,
ja,
dann wäre die Traumtheorie auf jeden Fall bestätigt.
Ach so.
Weil er so also viele Zauberberg Parallelen...
Ach so, das meinst du. Ja, nee, okay, das meinst du, ja. Ja, dass er sich praktisch die Story vom Zauberberg so, also vom Anfang zumindest, so die Idee so genau einbildet und dann wird es halt irgendwie immer absurder, weil...
Ja.
Ja.
Was in so eine Fiebertraumrichtung geht.
Mhm.
Bei dem Zauberberg passiert ja eigentlich, also es ist ja alles sehr... Du hast ja nur die Sanatorium-Situation, dass da gesunde Menschen hinkommen. Oder?
Mhm.
Leute, die halt auch nur kurz einen Aufenthalt planen, zum Beispiel auch, also der Hauptcharakter besucht da auch nur jemanden.
Mhm.
Und ihm wird auch immer mehr eingeredet, dass er doch krank sei. Und hier, er hat Fieber und er ist blass und so. Und der Arzt guckt ihn in die Augen, ganz schlecht. Und dann bleibt er jahrelang da. Und das geht allen Patienten so, da kommt niemand mehr weg.
Aber was ist denn, also ohne da jetzt zu tief drauf hinzuwollen vielleicht, aber falls du es weißt, was ist denn der Hintergrund? Also warum halten die denn Patienten fest in diesem Sanatorium? Oder ist das auch nur eine Metapher? Also wahrscheinlich will Thomas Mann da auch nur ausdrücken, dass... Nee, weiß ich nicht.
Ich denke, Thomas Mann wollte damit so zeigen, wie... Also Thomas Mann ist ja auch schon recht alt.
Ich glaube, er ist tot.
Ja, er ist tot. Aber es ist schon etwas lange her. Und dieser Beginn der Medizin, der modernen Forschung, hat ein bisschen den Mensch entmenschlicht und ihn zu so einer Statistik gemacht oder zu einer Zahl oder die Blutwerte
oder
zu zahlen.
Oder dass so ernster man dann so Testergebnisse nimmt, umso eher findet man halt irgendeine Krankheit.
Genau.
Oder umso mehr Tests es gibt, umso öfter diagnostiziert man auch was.
Ja. Mhm. Und das Krasse oder das Besondere an dem Ende ist dann auch noch, also Zauberberg-Spoilern, Vorsicht.
Oh, ich weiß nicht, ob du das machen kannst, ob du das moralisch verantworten kannst.
Am Ende ist es dann komplett egal, weil dann der Hauptcharakter, also der bleibt da auch jahrelang, wird immer behandelt und es geht ihm nicht wirklich besser. Aber am Ende, weil er ist ein Deutscher, der Hauptcharakter, und er muss dann in den Krieg gehen und stirbt wahrscheinlich im Krieg. Dann ist es plötzlich wieder egal. Dann ist die Medizin wieder im Hintergrund. Denn da geht es wieder nur um
seine Wohlstand nicht mehr so.
Um Macht und Krieg halt.
Mhm. So, deprimierend.
Ja.
Also keine große Inzest-Story im Zauberberg?
Nee.
Ach.
Ich rechne damit. Vielleicht rechnet man damit als moderner Leser, dass da irgendwie noch was passiert.
Ja.
Aber kommt gar nicht. Es gibt so eine Seance-mäßig gibt es.
Mhm.
Aber auch das ist sehr rational gehalten.
Mhm.
Da hat sich der Film viele Freiheiten gelassen.
nicht eine komplette, meinst du, Adaption vom Buch? Ich glaube, das deutsche Wikipedia verschweigt auch, dass das eine Adaption vom Buch ist, oder? Das
wurde bestimmt von vielen Admins abgelehnt. Gibt ja keinen Beleg dafür.
Ja. Ich fand übrigens, glaube ich, am brutal, also neben der Vergewaltigungsszene, die war schon krass, muss ich sagen, habe ich selten gesehen in der Brutalität irgendwie.
Und in der Ausführlichkeit und
Detailreichheit. Ja, und Hintergrund, dass sie minderjährig ist, dass es ihr Vater ist und dann halt genau, und allein genau wie lang die Szene ist und wie wenig sie anhat und so. Und dass sie gefesselt ist und das ist schon krass irgendwie. Also
gut,
wurde mal gegengeschnitten mit einer anderen Szene, so damit man nicht, glaube ich, nur das hat.
Mhm.
Aber das fand ich krass. Aber ich glaube, ich fand sonst die Inkubator-Szene mit am schlimmsten. Also ich glaube, ich fand diese, wo die Inkubator, heißt das nicht, ne? Intubator, nein, wo er intubiert wird von Jason Isaac, ne? Wo ihm der Schlauch in den Rachen geschoben wird.
Ja.
Das mag ich nicht. Das mochte ich in Saltburn schon nicht so gerne. Also da zieht er doch hier den Schlauch raus. Und irgendwie finde ich das irgendwie... Ich weiß nicht, fand ich schlimmer als die Szene, wo die ihm den Zahn ziehen. Den Zahn ziehen, so kann man es auch nicht nennen. Aus irgendeinem Grund bohren sie ihm ein Loch in den Zahn und dann fehlt er ja aber später.
Ja, ich fand tatsächlich die Zahnszene schlimmer.
Mhm.
Ich habe doch nicht hingeguckt aufs zweite Mal. Ich fand es echt, auch die Geräusche dabei.
Ja, aber viele haben ja, also das ist schon krass mit dem Bohrer und so. Viele kriegen ja schon Panik, wenn sie den Bohrer hören. Und es ist auch schön, dass Jason Isaacs vorher sagt, irgendwie wir halten nichts von chemischer, wie heißt das? Also von chemischer Betäubung praktisch. Das ist auch toll. Das will man, gerade vor einer Zahn-OP ist das der beste Satz, den man hören kann. Das finde ich sehr, das ist sehr lustig.
Ist es vielleicht nochmal sinnvoll, dass wir über diesen Intubator sprechen?
Ja, ich hoffe, das heißt so.
Weil das ist ja eigentlich das Gerät, mit der die Unsterblichkeitsflüssigkeit hergestellt wird.
Ja, denke ich.
Und der,
wir sind ja in dieser eisernen Lunge.
Genau, es sieht aus wie eine eiserne Lunge.
Ja.
Wo nur der Kopf rauskommt und der Rest ist so eine kupferne Maschine.
Und das ist ja eigentlich nur zur Beatmung, glaube ich, oder?
Genau.
Eiserne Lunge muss, also ich weiß es gar nicht.
Aber die Krankheit gibt es heute gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Wofür die verwendet wurde.
Vielleicht macht man das heute noch bei Babys, die so künstlich beatmet werden, weil die liegen auch oft in so einem Gerät drin.
Aber die liegen auch komplett in diesem Gerät,
ja,
ne?
Ja.
Mhm. Ja,
ist vielleicht was anderes.
Dieses Gerät soll nicht. Eigentlich macht das Gerät gar keinen Sinn. Weil die liegen da drin, ne? Also der Ablauf ist so: Die Menschen werden, die Patienten werden so lange gebrainwashed und manipuliert, bis sie komplett willenslos sind und sogar denken, dass dieser Intubator die Lösung ist und sich da gerne reinstecken lassen. Dann kriegen sie einen Schlauch in den Magen und da werden so kleine, süße Aale reingepumpt.
Ja.
Und die Aale können das Wasser irgendwie zersetzen, was sie da trinken, und im Laufe der Zeit, die liegen da so ein paar Stunden und dann scheiden die so ein paar Tröpfchen Flüssigkeit aus.
Man sieht aber auch nicht, wie das den Leuten dann abgenommen wird.
Genau.
Man sieht nur so einen kleinen Zapfhahn, der aufgedreht wird, und dann tropft da so ganz selten, tropft dann so ein Wassertropfen raus. Also es muss unheimlich lange dauern, halt dieses Serum herzustellen. Denn deswegen brauchen die wahrscheinlich auch so viele Leute da, so viele Patienten, oder?
Aber wofür braucht man dann dieses Gerät? Weil ich stelle mir das so vor, du liegst da und dann hast du diese Aale in deinem Körper und dann kommt diese Flüssigkeit halt irgendwo aus einer Körperöffnung raus.
Ja.
Da reicht auch so ein Katheter oder sowas. Warum braucht man denn extra dieses riesige Gerät dafür?
Ich weiß nicht, wie das.
Damit es unheimlich aussieht.
Kannst du noch mehr Schläuche so anschließen? Ich weiß es nicht, was genau. Wir wissen nicht genau, wie das funktioniert da. Ne? Wir wissen auch, wir haben ja auch überlegt, wieso überhaupt da die Aale da reinpumpen. Weil irgendwie war es ja so, dass, was er erzählt ist, er hat irgendwann mal festgestellt, dass die Aale dort in der Gegend
300 Jahre alt werden.
Ja, dass die 300 Jahre alt werden, also dass sie dort älter werden. Daher wusste er ja, something is in the water. Irgendwie macht das Wasser offenbar, verlängert das Leben, und das wollte er. Eigentlich wollte er, glaube ich, ursprünglich nur seine Schwester war unfruchtbar, er wollte aber unbedingt reines Blut, halt, das ist halt ein Todesser, was soll man sagen. Er wollte halt reines Blut, und deswegen wollte er sich mit seiner Schwester fortpflanzen, und da die unfruchtbar war, hat er halt da ewig geforscht und hat das dann irgendwie rausbekommen und konnte offenbar auch durch dieses, wie gesagt, Unsterblichkeits- oder durch das Wasser ihre Fruchtbarkeit wiederherstellen.
Ja.
So. Aber warum genau die jetzt die Aale in die Körper pumpen?
Das wird nicht erklärt.
Weil es reicht offenbar nicht nur, das Wasser zu trinken. Mhm. Also vielleicht sind die, ja, es wird nicht erklärt. Das ist doch ein Quatsch, warum sollte sich Lockhart sowas ausdenken? Ne? Das ist halt auch wieder Blödsinn eigentlich.
So. Es gibt auch keine Szene, wo die gezeigt, dass er Angst hat vor Aalen.
Lockhart? Er hat ständig Angst vor Aalen.
Ja, aber ich meine,
der bildet sich ja ständig, lange bevor wir wissen, es geht wirklich um Aale, bildet er sich Aale ein.
Guck mal, wenn die Traumsequenz wirklich echt wäre, dann hätte ich als Regisseur, hätte halt den Zauberberg in seine Wohnung irgendwie platziert und das mal so als Shot gezeigt. Dann hätte ich ihn zur Fischbrötchenbude geschickt. Und dann fragt die Frau...
Oh, lass mal eine Parodie
Frau,
machen. Ja, oder eine bessere.
Hier, wir haben Aale im Angebot. Der so, oh, nein, ich hasse Aale. Ich nehme den Lachs. So, solche Sachen.
Ja, vielleicht ist es aber auch eine Urangst. Oder wir müssen vielleicht nicht gesagt bekommen, dass er Angst vor Aalen hat. Aber vielleicht ist das so ein menschliches Ding. So Menschen haben, glaube ich, Angst vor Schlangen. Das ist relativ normal. Und Aale sind im Grunde Schlangen. Also... Das ist, ich glaube, den Menschen irritiert dass die keine Beine haben. Die meisten Fische haben halt Beine, aber alle nicht. Nee, aber das ist einfach... Dass
Moment.
Was?
Achso, das hast du schon extra so gesagt.
Ich meine, das ist komisch. Man hat Angst vor Aalen, weil die keine Füße haben, Beine haben. Nee, aber die sind halt... ich glaube, viele Leute haben Angst vor Aalen. Gerade, dass sie irgendwie im Wasser sind und dann so von Aalen so... Dieses umzingelt werden, das haben wir ja später im Film.
Ich dachte, alle haben jetzt Angst vor Welsen.
Ja. Ich meine, es ist eh nicht rational, aber ich glaube, dass Das ist vielleicht einfach so eine typische Sache, vor denen sich Leute ekeln. Aale.
Mhm. Aale sind, glaube ich, auch ein schlechtes Omen. Ja.
Das kann natürlich auch.
SpongeBob.
Oder sind Aale vielleicht, du wendest dich da ja aus, SpongeBob?
Ja, da spielen die ein bekanntes Spiel, das heißt Rolltreppen und Aale. Und das gibt es auch in Wirklichkeit, also in unserer Welt heißt das, glaube ich, Treppen und Schlangen.
Mhm.
Dann hast du so ein quadratisches Spielfeld, du fängst unten links an und dann kannst du so hochgehen von rechts nach links und dann kannst du aber eine Stufe nach oben und du musst halt würfeln. Und wenn du
das Leiterspiel kenne ich.
Dann kommst du halt auf so eine Leiter und kannst dann ganz viele Ebenen überspringen.
Nee, genau, jetzt das Leiterspiel.
Und wenn du dann auf einen Aal kommst oder auf eine Schlange, dann fällst du wieder runter. Aha.
Das kann gut sein, dass das, weil ich, ja, das kann gut sein, dass das klassische Leiter. Ich dachte halt nicht, dass es Schlangen sind, sondern. Nee, ich weiß es gar nicht. Nur so Rutschen, durch die man dann wieder in eine untere Ebene kommt oder so. Aber ich weiß nicht mehr, wie es im klassischen Leiterspiel ist.
Die ostdeutsche Variante.
Ja, vielleicht, das kann gut sein. Das ist viel logischer. Ja, nee, ich wollte eigentlich nur wissen, das hat aber gar nichts mit der Traumtheorie zu tun, nur ob Aale vielleicht dafür bekannt sind, dass sie besonders alt werden, dass man sich deshalb für Aale entschieden hat. Dass die eh schon eine lange Lebensdauer haben, keine Ahnung.
Das Besondere an Aalen ist, dass sie
niemals,
genau das Gegenteil sind von Lachsen.
Ah.
Also so ein Lachs, der...
Aber der fängt beide gut in Sushi, von daher. Ja, okay.
True. Der Lachs, der leicht im Süßwasser und lebt im Salzwasser.
Mhm.
Und der Aal...
Leicht
im Salzwasser, lebt im Süßwasser, richtig.
Mhm.
Und alle Aale auf der Welt laichen in einem Gebiet ab, in einem Bereich.
Wie kommen denn die Fische von Salzwasser zum Süßwasser und umgekehrt? Ist das nicht schwierig?
Fluss.
Aber ein Fluss? Ja, okay, gut, wenn es weiter weg ist vom Meer. Ne, ich denke so, wenn es Zugang zum Meer hat, dann ist ja auch salzig wahrscheinlich im Fluss.
Ja, genau.
So ein See ist ja wahrscheinlich mehr Süßwasser, aber.
Ja,
aber es gibt es nicht Süß- und Salzwasser-Aale? Oder ist das generell, meinst du, das ist generell so ein Ding, dass die beides sind?
Mhm. Ja, deswegen sollte man Aale auch nicht so viel fischen, wenn die sich nicht. Weite Strecke und dann möchte man die nicht noch extra essen.
Also, ich weiß überhaupt nicht, ob ich nach dem Film nochmal darüber nachdenke. Nee, das.
Aale sind auch zu fertig.
Ich habe keine Angst vor. Also Aale sind nicht das Problem in diesem Film, würde ich sagen. Nicht das Böse geht nicht von den Aalen aus. Die werden ja einfach ausgenutzt.
Ja.
Ja.
Aber die kriegen am Ende die Leichen zu fressen.
Stimmt, da sind sie schon ein bisschen bedrohlich. Alle irgendwie in dieser Stadt scheinen ja da diesen Zaubertrank zu kriegen. Also das The Cure.
Mhm.
Verlängert das ihr Leben? Also verlängert das von allen das Leben und sind die da vielleicht schon ewig? Weil der meinte am Anfang, dass die alle niemanden haben. Niemand interessiert sich für die, niemand von denen kriegt je Besuch. Dann dachte ich so, vielleicht leben die da alle schon 100 Jahre. Bloß dann dachte ich, okay, offenbar sterben da auch Leute. Oder schaffen die vielleicht nur die Leute aus dem Weg, die irgendwie zu viel rauskriegen, wie die Puzzlefrau.
Meinst du die Patienten?
Hm?
Ja, die Patienten, die sterben. Die sterben bei der Prozedur.
Ah, die nehmen vielleicht auch gar nicht das. Die nehmen auch gar nicht The Cure, ne? Ich habe das verwechselt. Nur das Mädchen und die Mitarbeiter.
Genau.
Stimmt, die nehmen das ja gar nicht. Okay. Nee, gut, aber dann brauchen sie ja immer wieder neue Patienten.
Ja, so aber die so. Kommen ja auch
alle. Das ist ja auch eine bekannte Klinik. Ja,
genau.
Ja. Nee, ich dachte kurz, okay, vielleicht sind sie da schon so lange alle. Weil es sind ja nur alte Leute da. Und ich dachte irgendwie, keine Ahnung, wie lange die da schon sind. Hätte ja sein können. Weil es ist schon komisch, dass die da alle so sich so gaslighten lassen.
Ja. Aber wenn dir ein Doktor sagt, du bist krank?
Aber die sind auch alle so davon überzeugt, es geht mir besser. Also das wirkt schon ein bisschen so wie Hypnose, Beeinflussung, die weiter hinausgeht, als wir setzen die unter Drogen. Sondern die scheinen ja wirklich auch immer wieder was gesagt zu bekommen, woran sie dann glauben sollen. Und das fand ich halt komisch, weil als unser Protagonist dann das erste Mal in dieser eisernen Lunge steckt, dann ist er danach genauso. Für 5 Minuten.
Ja.
Und meinst du, es geht mir besser? Woher hat er denn die Information? Warum ist sein Gehirn plötzlich so wie alle anderen? Das habe ich nicht verstanden. Ganz komisch. Als ob da was rausgeschnitten wurde.
Mhm.
Aber das müssen wir einfach glauben als Zuschauer dann.
Mhm.
Dass das eben passiert mit einem, wenn man diese Behandlung kriegt. Oder?
Vielleicht gehen die ins Gehirn oder so.
Ja. Und die lassen alle dasselbe glauben. Es gibt irgendein Halluzinogen, wo alle immer dieselbe Halluzination haben. Ich weiß nicht, welches es ist, aber irgendwie gibt es sowas.
Das habe ich auch gehört.
Ja. So, theoretisch ist sowas vielleicht möglich.
Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr wisst,
ja,
um welche Droge es sich handelt,
sehr gern.
Gerne immer vorbeischicken. Machen wir eine Podcast-Folge zu.
Über Drogen und unsere Erfahrungen damit.
Ich finde, es ist noch wichtig zu sagen, bevor wir hier zu sehr über Drogen reden, mit welcher Art von Horror wir es hier zu tun haben.
Ach so, ja.
Weil nicht so unbedingt mein Genre. Es ist viel so Ekelhorror. Also jetzt diese schlechte CGI-Schleimmaske von dem...
Oh, das muss ich sagen, das fand ich am allerschlimmsten. Das hat mich am allermeisten rausgeholt.
Ja.
Wie furchtbar diese seine echte Gestalt dann aussah und wie leicht es war, genau, dass er sich einfach nur so Maske so komisch runterzieht und dann ist das so, es wirkt richtig, weiß ich nicht, ich habe gefühlt, das war so, das hätten sie in den 80ern besser hingekriegt. Mhm. So, keine Ahnung, sah so komisch aus.
Ja.
So grün.
Also was noch CGI wibbernd und wabernd. Genau, und dann ist es halt auch viel eklige Szenen, Zahn gebohrt wird und dieses Einführen.
Ja, ist schon Body-Horror, kann man schon sagen, glaube ich.
Ich fand die Szene fand ich cool, wo er in dieser Röhre sitzt. Haben wir auch schon gesagt, aber das fand ich halt irgendwie atmosphärisch cool, so diese Angst gut rübergebracht, dass man so ertrinkt und so. Und es gab, glaube ich, auch nur einen einzigen Jumpscare ganz am Anfang.
Ja.
Bin ich beim zweiten Mal auch erschrocken.
Beim Herzen. Den Herzinfarkt kriegen?
Ja.
Das war halt, genau, weil das einfach laut war.
Ja, genau.
Ich finde auch gut, dass er stirbt, nachdem er ein Glas Wasser trinkt. Aber das ist kein Jumpscare. Ja, es hat ja auch viel von einem Psychothriller im Sinne von halt Shutter Island. So, es hatte ja viel irgendwie so davon. Man hat ja diese ganze Zeit diese Thriller-Ebene, dass da ja ein Mysterium aufgeklärt werden muss und dass man wissen will, was ist die Wahrheit. Ne? Also das ist definitiv auch ein Genre jetzt außerhalb des Horrors.
Aber ich glaube, der ist ziemlich als Horrorfilm vermarktet.
Ja, ist so eine Mischung aus beiden, würde ich behaupten.
Der Amazon-Intro, was man da so sehen kann, das sieht auch sehr gruselig aus. Gruseliger als der Film eigentlich ist.
Ist das nicht die blaue Flasche? Ah nee, das ist ein anderes. Es gibt ja mehrere. Ich glaube, genau. Das Plakat ist irgendwie dieses blaue Fläschchen, wo das Mädchen drin hängt.
Man sieht bei Amazon ein paar Ausschnitte schon bewegt Bild.
Ja.
Und das sieht schon, als ob das in eine sehr, sehr gruselige Richtung geht, aber es ist eher Thriller.
Ja, zusammen halt mit dieser, ja. Ich weiß noch nicht, wie man das nennt, dass dann da so, dass da so eine Mumie ist und so. Ob das dann schon Monsterhorror ist? Nein, keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht. Also, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, irgendwo haben sie geschrieben Mystery-Horror, keine Ahnung. Also es hat ja Mystery-Elemente, so, also zumindest das, was jetzt nicht komplett mit Logik zu erklären ist, ist ja Mystery.
Ja, schon.
Aber ich finde diese Psycho-Ebene am stärksten. Psycho-Horror. Und das ist eigentlich auch nicht schlecht. Also, ich glaube, das ist eine reale Angst von Leuten. Auch einfach so, einfach wenn man jetzt überlegt, das habe ich schon häufiger gehört, dass Leute Angst haben, in die Psychiatrie zu gehen, weil sie halt glauben, sie kommen nicht wieder da raus. Und er ist nur zu Besuch, aber trotzdem, also das ist halt, das ist sehr gut dargestellt.
Dann weißt du, das eigentliche Problem, erst reinzukommen.
Ja, nee, aber es ist ja wirklich genau das Ding, also dass man ja auch die ganze Zeit als Zuschauer denkt, okay, er will den ja nur abholen, die müssen ihn ja wieder rauslassen und theoretisch tun die auch die ganze Zeit so, als würden sie ihn wieder rauslassen. Ich frage mich immer noch, was wäre passiert, hätte es den Unfall nicht gegeben, wenn die jetzt mal so tun, als wäre das wirklich alles so, es passiert alles real so, die haben den Unfall und danach hat er da seinen Gips und so weiter und alles passiert so, wie wir es sehen. Was hätten sie gemacht? Es wäre gar nichts passiert, oder was dann? Wenn sie keinen Unfall gehabt hätte, dann...
Ich denke, wäre irgendwo ins Hotel gefahren und am nächsten Tag nochmal versuchen.
Ja. Und dann... Weiß man nicht, ne? Kann man nicht sehen. Ob sie es geschafft hätten, ihn aufzunehmen. Wobei wir ja auch am Anfang... Unterschreibt er ja eigentlich so ein Dokument, vielleicht nur für Besucher, so, Besucherdokument. Und später wird explizit sogar erwähnt, er hat diese Patientendingens unterschrieben. Also, und das ist ja ganz am Anfang. Also, als scheinen die direkt zu planen, ihn dort aufzunehmen und ihn nicht wieder rauszulassen.
Mhm.
Deswegen, also, wenn er den Unfall nicht gehabt hätte, hätten sie sich was anderes einfallen lassen müssen. Und ich frage mich auch, welche Rolle dieser Fahrer da eigentlich dann spielte. Weil der hat ihm wichtige Hinweise gegeben, der war die ganze Zeit irgendwie betrunken und hat geraucht. Der schien nicht so komplett das Spiel mitzuspielen, oder?
Nö.
Den habe ich nicht ganz
geschaut. Die haben sich einfach gut bezahlt und der kann den ganzen Tag Auto fahren.
Aber haben sie ihm nicht gesagt, er soll vielleicht so bestimmte Sachen nicht erwähnen? Also ich meine, es war ja nicht schlimm, aber
ja.
Ich finde manchmal so, war mir das dann, der macht da so viel, der hat so viel Arbeit da reingesteckt, der Vollmer, um da, wie gesagt, also seinen Plan durchzuziehen. Und dann ist er an manchen Stellen, denke ich mir so, das hat auch schief, also es geht ja auch schief so, da ist er ein bisschen zu lasch in seiner Vorsicht. Dass da nichts nach außen dringt, dass er nicht gestoppt wird. 200 Jahre lang. So gut passt er da gar nicht auf.
Vielleicht ist der Fahrer wichtig, um nochmal so eine Parallele zum Zauberberg zu haben.
Ach so.
Weil es den da auch gibt. Die Leute da hochfährt. Keine Ahnung.
Irgendwie muss er ja da hochkommen, ne?
Fahrrad.
Stimmt. Das hätte ich aber gern gesehen. Mhm. Wir sehen zweimal, wie Leute mit dem Fahrrad runterfahren. Auch sehr gefährlich. Auch eine Urangst. Finde ich, also einen Berg runterzufahren mit dem Fahrrad. Wo
zu zweit, zu auf jeden zweit, Fall.
Ja.
Mit so einem Holländer-Fahrrad? Auf gar keinen Fall.
Ja, nee. Das ist schon. Aber da niemand hatte Angst, also nur wir. Ja.
Ja.
Kannst du noch was zur Musik sagen? Weil wir haben uns sehr gefreut, dass deutsche Musik lief im Pub.
Ah ja, ob's ausgezeichnet. Bilderbuch haben wir beide erkannt. Ja. Kannte jetzt den Song jetzt nicht, Spliff. Weißt du, was ein Spliff ist?
Irgendwas mit Marihuana, oder? Also ja. Es nennt man einfach Antwort für ein Joint?
Also.
Also es ist jetzt rein theoretisch. Wir haben beide keine Erfahrung mit Drogen, nur für die Zuschauer. Das ist jetzt nur, Simon hat das mal im Film gesehen.
Ich habe zwei verschiedene Tageszeitungen gelesen.
Okay.
Eine kommt aus meiner Heimat und da hieß es immer, dass Spliff eine Cannabis-Zigarette ist mit ausschließlich Cannabis.
Aha. Das gibt nicht ein anderes Wort für?
Moment, ich muss gerade überlegen, vielleicht wechsle ich es noch gerade. Weil in der Tageszeitung, die ich hier lese, oder auch Online-Artikel, da steht, dass ein Spliff die Mischung zwischen Cannabis und Tabak ist.
Das kennt sich richtig gut aus.
Und ein Joint ist eigentlich nur Cannabis.
Also, hier steht, ein Spliff ist eine selbstgedrehte Zigarette aus Cannabis und Tabak, oft mit einem Filter.
Ja.
Er unterscheidet sich vom Joint meist durch die Tabakbeimischung.
Genau. Ich habe das damals umgekehrt in der Zeitung gelesen. Da war der Spliff was Besonderes. Und der Joint war der Standard.
Aha, ich dachte, das wäre einfach nur ein cooleres Wort.
Aber Spliff macht ja auch Sinn, es ist so Split. So.
Ja. Ich frage mich nur gerade, was ich meinte. Wo nur Cannabis drin ist, da gibt es doch noch ein anderes Wort für. Dachte ich, aber ich finde das jetzt gar nicht. Ja, also wir haben unseren Zuschauern wahrscheinlich niemand, der sich damit auskennt. Aber die müssen wir halt dumm sterben.
Ja, aber auch nüchtern.
Wieso?
Weil wir kein Cannabis rauchen.
Ja. Ich weiß nicht, ich wusste nicht, dass man auch nüchtern sagt.
Ich glaube schon, oder?
Ja.
Was ist denn das Gegenteil von high? Down?
Weiß ich nicht. Ich habe immer gern einfach clean gesagt, aber clean ist halt, clean klingt so, als hätte man einen Entzug gemacht.
Ja.
Ich kenne mich damit nicht aus. Nüchtern finde ich gut.
Aber lass uns gerne auf einer High Note enden.
Ja.
Ich fand den Film ein bisschen, weiß ich nicht.
Ja, du mochtest halt die Darstellung der Schweiz nicht.
Es hat mich echt aufgeregt.
Ja.
Es hat irgendwie zu viel Quatschfaktor da reingebracht, zu viel konstruierte Geschichte.
Wir haben noch nicht über das Lächeln am Ende gesprochen. Ganz kurz, wir haben das gar nicht erwähnt. Den letzten Shot, den wir in dem Film sehen, ist, dass er so ein super wahnsinniges Lächeln hat.
Ja.
Und da ist halt so ein bisschen die Frage, wenn es keine Traumsequenz ist, oder beziehungsweise wenn er nicht seinen Verstand verloren hat, lässt sich das für mich nicht logisch erklären, warum er lächelt. Weil da sieht man eindeutig, okay, ihm geht's nicht gut. Weil ganz kurz, die letzten Sätze, die fallen, ist, dass seine Chefin oder die Arbeitskollegin ihn fragt, have you lost your mind? Und dann meint er, actually, I'm feeling much better. Und wir wissen ja aus dem Film, dass immer wenn jemand sagt, es geht mir besser oder es geht mir gut, dann ist exakt das Gegenteil der Fall. Und wenn, ne, also im Grunde bejaht er ja damit, dass er seinen Verstand verloren hat.
Ja.
Die Frage ist, wann hat er seinen Verstand verloren? Nein, das wollte ich nur noch mal kurz. Wenn wir das gar nicht erwähnt haben, das ist ja eigentlich total wichtig, um zu interpretieren, was passiert ist.
Was wird es in der Trauminterpretation bedeuten?
Irgendwie scheint es ja schon zu sein, dass er in dem Moment wach ist. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, er muss ja nicht die ganze Zeit im Koma liegen oder das träumen. Dann ist er vielleicht wirklich da und macht das alles. Aber er sieht die ganze Zeit halt Dinge, die Also sein Verstand gaukelt ihm die ganze Zeit was vor, was gar nicht die Realität ist, so halt in dem. Also das ist einfach alles, was er sieht, ist über, also wird in seinem Gehirn halt zu was anderem. Oder er übertreibt.
Ich meine, er hat kurz bevor er bei dem Ende, bevor er so dumm lacht, hat er wieder einen extrem krassen Autounfall. Also
stimmt.
Er fährt frontal bergab in dem
Moment,
Auto.
Meinst du, in dem Moment wacht er wieder auf?
Weiß nicht, aber er rollt sich perfekt ab und hat keinen Kratzer oder so.
Ja.
Ich denke, das ist auch safe Genickbruch oder so.
Aber die haben auch kein Licht am Fahrrad, also ja. Lebt gefährlich.
Ich glaube, sie ist gar nicht mit runtergefallen, oder?
Nee, ist auch seltsam. Ich habe mich auch bei ihr die ganze Zeit gefragt, ist sie jetzt, existiert sie überhaupt wirklich?
Ja.
Sie ist sehr komisch, sie ist sehr, sehr komisch.
Aber irgendwie, ich kann nicht wirklich deuten, was das Lachen am Ende bedeuten soll.
Ja.
Da fehlt mir jetzt der Doktor, der mir das nochmal genau erklärt.
Ja. Oh, ich hoffe, es gibt nicht eine ganz, wir haben nicht irgendwas übersehen und der Regisseur hat da was ganz Logisches ausgedacht, aber ich finde es nicht so, ja, nicht so eindeutig auf jeden Fall auf der Bedeutungsebene. Oder auf der Interpretationsebene einfach, was ist passiert, worum ging es in dem Film, das finde ich nicht so einfach. Also nicht so eindeutig vom Regisseur uns erzählt, leider.
Ja.
Ja.
Also ich würde den Film Leuten empfehlen, die gerne solche Institut-Sachen gucken möchten, da Spaß dran haben, so ein bisschen Body-Horror und Zauberberg gelesen haben. Sieht man auf jeden Fall ein paar deutliche Parallelen. Ja, aber ich werde den, glaube ich, nicht nochmal gucken.
Der zweimal reicht.
Auf jeden Fall. Ich gebe dem Film 5 Punkte auf unserer Abitur-Notenskala.
5 Punkte?
Ja, es ist noch kein Unterkurs. Aber ich finde den echt nicht gut.
Okay.
Dankeschön.
Schade, da haben wir so viel noch zu diskutieren gehabt. Ich meine, das spricht ja jetzt nicht unbedingt gegen den Film, wenn man viel zum drüber reden hat.
Ja, aber der hat irgendwie nichts bei mir ausgelöst. So.
Ja, aber ja, ich weiß es nicht. Also ich fand ganz viele Sachen super seltsam. Wie gesagt, das habe ich ja jetzt auch eindeutig, habe ich jetzt ausführlich erzählt, dass ich halt auch einfach ein bisschen unzufrieden bin darin, wie uneindeutig der Film ist. Das stört mich, dass man einfach so viele Fragen irgendwie offen bleiben.
Mhm.
Und ja, es sind einfach nicht genug eindeutige Hinweise da, für mich zumindest, dass ich jetzt sagen kann, ja, was passiert ist. Und das finde ich halt wirklich total schade. Weil ansonsten fand ich den Film vom Konzept echt gut. Ich mochte die Schauspieler total gerne. Er war sehr weird, was ich mochte. Der Film, generell, der Hauptdarsteller, den fand ich sehr, sehr stark. Weil er so gut gecastet, weil er wirklich so müde und krank aussah von Anfang an. Und er hat gut gespielt, hat den super. Ja, Jason Isaacs sowieso immer top. Mia Goth auch. Und die Berge waren toll.
Stimmt. Eigentlich müsste ich da noch einen Pluspunkt für geben.
Auch hier die Skyscraper-Szene ganz am Anfang. Ja. Wunderschön. Also unendliche Wolkenkratzer. Ja, so
schöner Kontrast.
Arbeit über Arbeit. Genau das Gegenteil, genau von den Bergen. Also so, ich meine, die hat auch gute Szenenbilder geliefert, der Film. Also ich hatte durchaus auch, also fürs Auge hat er auch viel hergegeben irgendwie. Aber dafür war halt diese ganze Szene in dem Pub furchtbar. Also mit diesen furchtbaren deutschen Jugendlichen. Das hat mir den Film echt, glaube ich, am meisten kaputt gemacht. Das war so unangenehm. Aber ich fand den spannend, ich fand ihn zu lang.
Das kommt dazu, ja.
Aber ich muss sagen, ich würde den auch weiterempfehlen, also an bestimmte Leute zumindest. Deswegen, ich glaube, ich gebe dem Film 9 Punkte. Ja. Wir müssen ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein.
Krass.
Nee, ja. Ich fand den nicht schlecht. Also ich fand den interessant. Auch jetzt einfach nochmal drüber nachdenken. Man kann, glaube ich, auch viel, so man kann viele Clues entdecken, um nochmal irgendwie mehr rauszufinden. Wir haben auch bestimmt überhaupt nicht alles mitbekommen. Die haben sich bei allem, glaube ich, was gedacht. Ich wünschte, er wäre, ja, wie gesagt, eindeutiger, ein bisschen logischer. Aber nö, alles in allem war ich eigentlich fast. Also fand ich den fast gut. Also deswegen gebe ich 9 Punkte. So ist es. Ja.
Nicht schlecht.
Mhm.
Das ist ungefähr mein Abitur. Das war A Cure for Wellness. Ich trinke jetzt noch ein Glas Wasser.
Ja, stay hydrated.
Und
lasst euch nicht von Wasser abschrecken. Wasser ist gut für euch, Wasser ist gesund.
Ich würde sagen, wir
Wir hören uns beim nächsten Mal.
Und genehmigen uns jetzt erstmal ein leckeres Aalbrötchen.
Ganz genau.
Tschüss, abonniert uns, kauft unsere Tasse,
gibt uns unsere Aaltasche. Auf jeden Fall 5 Sterne auf Spotify, muss man sagen.
Ja, ist wichtig.
Würden wir uns sehr freuen. Und auf jeden Fall auch über Bewertungen, so im Schriftlichen. Schreibt gerne Kommentare, beantwortet euch unsere Fragen, sagt uns, wenn wir richtig dumme Ideen und Theorien hatten.
Liebe Schweizer, ich habe eure Kultur verteidigt. Ich hoffe, das zahlt ihr mir zurück. Vielen Dank. Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.